Autumn Leaves mit Jim Hall und Ron Carter. Es ist 9.32 Uhr, Sie hören die Alternative in HR2. Religiöse Bilder und Symbole können Menschen tief auffühlen. Und manchmal kommt es vor, dass derart umstürzlerische Erfahrungen krank machen. Oder jedenfalls meint die Außenwelt, dass diese Menschen krank sind. Wie kommt es eigentlich, dass religiöse Symbole in der Vorstellungswelt psychisch kranker Menschen oft eine so große Kraft entfalten? Stehen sie für persönliche Konflikte? Sind sie Ausdruck einer repressiven religiösen Erziehung oder vielleicht Transzendenzerfahrungen besonders dünnhäutiger Menschen? In ihrer nun folgenden Sendung lädt Cornelia Schäfer zu einer Reise ins Unbewusste ein. Sie berichtet über unheilvolle und heilsame Auswirkungen religiöser Empfindungen, Bilder und Gedanken. Der Titel lautet »Verfolgt, ergriffen, geheilt – wie psychisch Kranke Gott erleben«.
So ungefähr 14 Jahre alt. Meine Mutter und eine Schwester und ich besuchten eine Wallfahrtskirche, eine große Barockkirche und haben das mit einem Gottesdienst verbunden. Die Kirche war sehr voll. Mein Blick schweifte nach oben und ich sah diesen Barockhimmel, wahnsinnig überladen mit wunderbarem Barock. Und es kam immer näher und plötzlich lösten sich die einzelnen Darstellungen und Figuren einzeln heraus und kamen auf mich zu und ich bekam Panik und dann ganz plötzlich bin ich dann scheinbar aus der Bank gefallen. Auf jeden Fall erlebte ich dann, dass ich unter diesem ganzen wunderschönen Barock begraben wurde.
Helene Wichert wurde mit 14 Jahren von einer Psychose ergriffen. Aus der Ohnmacht erwacht, verfiel sie bald in eine sogenannte Katatonie. Ihr ganzer Körper wurde starr, versteinerte gewissermaßen, und obwohl sie nicht ihr Bewusstsein verloren hatte, war sie für niemanden ansprechbar. Der zuweilen lebensbedrohliche Zustand hielt einige Monate an. Mit Elektroschock und Insulinschocks versuchten die Psychiater, sie aus ihrer Starre zu holen. Schließlich kehrte sie in die Welt zurück. Aber die Neigung zum Rückzug in ihren ganz eigenen Kosmos blieb ihr lange Zeit erhalten. Helene Wichert ist streng katholisch erzogen worden. Beichten und Beten gehörten in ihrer Kindheit zum Alltag, umso mehr, als der Vater im Krieg verschollen war und die Mutter sie und ihre Schwestern bat, brav zu sein und zu beten, damit der Vater am Ende doch noch zurückkäme. Das sensible kleine Mädchen beherzigte die Bitte und versuchte, mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln den strengen und launischen Gott ihrer Kindheit zu erweichen.
Ja, ich wollte alles tun und ich denke da an die ganzen biblischen Geschichten, die ich dann versuchte, mir als Beispiel zu nehmen. Dann an die traditionsreichen Kirchenfeste, wie zum Beispiel der Marienmonat mit seinen Maiandachten. Man hatte früher in seinem Kinderzimmer neben dem Bett, auf dem Nachttisch ein Marienaltar und ich machte es mir zur Pflicht, jeden Abend ganz besonders intensiv mit nackten Knien auf dem Boden zu beten. Und zum Beispiel praktizierte ich da so meine eigenen Vorstellungen, um schon im Voraus zu erfahren, ob meine Gebete erhört worden waren oder nicht. Ich hatte das Fenster auf und wenn ich dann nach den Beten die Kerze ausblies und der Rauch waagerecht ging, war mein Gebet nicht erhört worden, und wenn er senkrecht hochging, war das Gebet erhöht worden.
Jahre vergingen mit dem steten Bemühen, lieb, fromm und angepasst zu sein, schon um der traurigen und überlasteten Mutter mal ein Lächeln zu entlocken. Dann, man schrieb das Jahr 1953 und soeben waren die letzten Kriegsgefangenen zurückgekehrt, Helenes Vater war nicht darunter, brach sie unter all der unerhörten Anstrengung zusammen. Helene floh in die Psychose, Schutzmauer gegen alle Ansprüche von außen und höchste Gefahr für ihr Leben zugleich. Religion und Gott ihrer Kirche hatten ihr in den schwierigen Kindheitsjahren keinen Trost und keine Geborgenheit gegeben, sondern sie nur gefordert und so dazu beigetragen, dass sie krank wurde.
Wenn ich meine Augen schließe und mir ein Gottesbild vorstelle, dann sehe ich ganz unten in einer Ecke eine ganz kleine, gebückte Gestalt inmitten eines ungeheuren, brodelnden, grauen, schwarzen Meeres. Und von oben her fällt wie ein großes Schwert ganz hell, grelles, blendendes, versengendes Licht herab, das nicht wärmt und erhellt, sondern versenkt, zerstört, unbarmherzig ausleuchtet und entdeckt, entlarvt, bloßstellt, straft und verstößt.
Es war eine Nonne, die diesen gestrengen Gott brieflich bei Helmut Jaschke abgeladen hat. Der katholische Theologe und Psychotherapeut aus Karlsruhe wird häufig von Menschen um Hilfe gebeten, die unter ihrer dunklen Gottesvorstellung und einer erdrückenden Religion leiden. Das liegt schon an der Kombination seiner zwei Berufe. Dass viele Menschen Gott so düster sehen und Angst vor ihm haben, sieht der Theologe auch als Folge jahrhundertelanger Drohbotschaften der christlichen Kirchen.
Der Anteil der kirchlichen Verkündigung, Katechese, ist schon deswegen so gewaltig, weil wir uns auch wieder hier klar machen müssen, dass über Jahrhunderte hinweg, im Grunde bis in die Neuzeit hinein, bis ins 18. Jahrhundert, das Monopol der Bildung bei der Kirche, bei den Kirchen lag. Ja, also jeder Unterricht, wie immer er auch stattfand, war im Grunde Bibelunterricht, wurde gegeben von kirchlichen Institutionen. Das vergessen wir oft. Und meine Überzeugung ist, dass diese jahrhundertelange Indoktrinierung eines Gottesbildes, was eben orientiert war, wirklich an der Frage, Gebote als Wille Gottes erfüllen oder nicht erfüllen. Nicht erfüllen heißt erwarten die Strafe und die Predigt auch dann von ewiger Strafe. Wir haben heute noch in dem Weltkatechismus, wird von der Hölle gesprochen. Und meine Überzeugung ist, dass das tiefer in die menschlichen Seelen eingedrungen ist, als wir vielleicht wahrhaben wollen.
Helmut Jaschke ist davon überzeugt, dass auch Menschen ohne ausgesprochen religiöse Erziehung dunkle Gottesbilder in sich aufbewahren. Die Hemmung zum Beispiel, es sich mal richtig gut gehen zu lassen oder großes Glück ganz offen zu genießen, verrate die Angst vor einem Gott, der nichts gönnt und jeden Übermut ahndet. Solch ein dunkles Gottesbild im Verein mit einem überfordernden Elternhaus und einer gewissen Dünnhäutigkeit kann Menschen durchaus krank machen, weiß Helmut Jaschke aus seiner psychotherapeutischen Arbeit.
Das kann wirklich bis dahin gehen, dass jemand dann wirklich solche Formen von Schizophrenie auch entwickelt, in der Weise, dass er praktisch zwei Persönlichkeiten darstellt und ein Teil dieser Persönlichkeit sich mit diesem Gott, der von ihm alles Mögliche verlangt, denn so ein Kind ist da nur aufgewachsen mit du musst, sonst kommst du nicht durch. Das ist ein Teil seiner Persönlichkeit, und ein anderer, der spielt praktisch so die Rolle des, ja, dessen, der sich duckt und der dauernd versucht, brav und lieb zu sein, um überhaupt nur die Zusage zu bekommen, okay, also wenn du dich so verhältst, dann darfst du wenigstens überleben.
In der Therapie arbeitet der Seelsorger und Therapeut mit den Patienten an dem Bild eines freundlicheren, gewährenden Gottes. Natürlich nicht, indem der böse Gott einfach mit einem lieben Gott übermalt wird, sondern in langen Stunden, in denen der Patient Raum für sich und seine Lebensgeschichte bekommt und Zeit, sich auch über Kränkungen und Überforderungen klar zu werden.
Den Menschen dann zu sagen, da brauchst du dich auch nicht zu wundern, dass du diese Vorstellung hast von ihm. Aber schau doch heute mal dein Leben an. Was hast du denn heute für Möglichkeiten? Ja, die traue ich eigentlich gar nicht wahrzunehmen, hört man dann. Ja, darf ich denn das eigentlich? Und dann die Erlaubnis, sich geben zu lassen. Ja, viele drücken es dann selbst so aus, die Erlaubnis, sich geben zu lassen, endlich leben zu dürfen.
Die Erlaubnis zu leben hat auch Adelheid von Clausbruch sich hart erkämpft. In ihrem Wohnzimmer hat die Meppenerin das Gemälde aufgestellt, in dem sie die zentrale Erfahrung ihres Lebens verewigt hat. Es zeigt ein dunkles Wasser, in dem jemand mit Macht an die Oberfläche, ans Licht, an die Luft und zum Grün strebt. Wie Helene Wichert hat auch Adelheid von Clausbruch Zeiten psychotischer Verstörung erlebt. Immer mit dem Abstand von einigen Jahren glitt die gläubige Christin insgesamt dreimal in Zustände, wo sich ihr die Welt verschob, wo sie sich von starken Kräften getrieben fühlte, die sie nicht schlafen ließen, auf unruhige Touren schickten und zeitweise Aggressionen freiließen. Beim dritten Mal kam der Wendepunkt.
Da war dann dieses Ereignis, dass ich in einer Nacht es mich umtrieb, ich hier durchs Dorf gelaufen bin und plötzlich in Scheinwerferlicht geriet und wähnte, von diesen Autos überfahren zu werden. In der Nacht habe ich auch erstmals so richtig paranoische Erfahrungen gemacht, dieses verfolgt werden und dies gejagt werden. Ja, und als es dann für mich keinen Ausweg mehr gab, vermeintlich, nicht, da habe ich dann wirklich mein ganzes Vertrauen in eine Liedzeile gesetzt, die mir plötzlich in den Sinn kam, aus einem alten, ich glaube, es ist ein Passionslied, wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. Genau in dieser altertümlichen Sprache ist mir das wieder in den Sinn gekommen. Und als ich meinen Tod auf mich zukommen sah, habe ich ihn akzeptiert, indem ich mich sozusagen in dieses Lied hineingeworfen habe. So nach dem Motto, Herr Jesus, dann, du, wenn du auferstanden bist, dann werde ich auch auferstehen. Also können Sie mich jetzt hier totfahren, ich werde ja weiterleben. Das war so dieses seltsame Erlebnis da. Und ja, und danach war alles anders.
Sie habe sich dem Geist des religiösen Liedes anvertraut und damit Gott als einer Kraft, die Neues schafft, meint Adelheid von Clausbruch heute. Ihr nächtliches Erlebnis träumte und malte sie später als Taufe.
Paulus sagt mal, mit Christus sterben und auferstehen. Und das kommt auch zum Ausdruck eigentlich in der Taufe. Die Taufe ist ja ein Untertauchen, dass einem die Luft wegbleibt, wenn das also echt gemacht wird. Und das Wiederauftauchen ist ja eigentlich ein Symbol für dies neu zum Leben erwachen. Und was ich da erlebt habe in jener Nacht, in glaubensmäßiger oder religiöser Hinsicht, war dieses Eingetauchtwerden in die Todesangst und daraus hervorkommen mit der Gewissheit, ich darf leben.
Derart gestärkt begann Adelheid von Clausbruch nach jener Nacht, sich selbst einen stärkeren Ausdruck ihrer selbst zu gestatten. Sie fing an zu malen und zu bildhauern, geht heute mit ihren Werken in die Öffentlichkeit und erntet damit Zustimmung, aber auch Kritik und Ablehnung, denn nun bezieht sie in der Kunst, wie auch in ihrer Kirche, stärker Position. Sie wendet sich zum Beispiel gegen jede Form von Aussonderung anders gearteter Menschen und auch gegen einen religiösen Verhaltenskodex, der jede Lebendigkeit erstickt. Warum sie vorher diese Freiheit nicht hatte und so von Angst gequält wurde, kann sie nur ahnen. Ihre Erziehung habe in ihr ein sehr starkes Über-Ich entstehen lassen, erzählt die ehemalige Lehrerin. Außerdem habe es einige sehr ungute Erfahrungen mit der Firma Mann gegeben, wie sie das ausdrückt. Entscheidender noch scheint aber der Tod ihrer geliebten Schwester zu sein, die vor vielen Jahren bei der Geburt ihres dritten Kindes starb, während sie, die kinderlose Adelheid, kurz vorher einen selbstverschuldeten Unfall unverletzt überlebt hatte. Genau wie bei ihrem nächtlichen Psychoseerlebnis war sie damals von starken Scheinwerfern eines entgegenkommenden Autos geblendet worden. Die Ungerechtigkeit ihres Überlebens, während die Schwester sterben musste, hat sie offenbar lange Zeit sich selber angelastet.
Franz Kafka sagte, der Mensch braucht ein Glauben an etwas Unzerstörbares in sich. Und gerade in der Krise einer psychischen Krankheit bricht dieses Urelementarvertrauen zusammen. Und das ist nun eine durchgehende Erfahrung, die nicht nur ich mache, sondern da könnte ich jetzt auch viele namhafte Kenner der psychiatrischen Szene nennen, die sagen, je elementarer und je tiefer eine psychische Krise erlebt wird, umso religiöser wird sie im weitesten Sinne als Krise. Nämlich in dem Moment, wenn dieses Urvertrauen zusammenbricht, dann stellen sich Fragen, worauf darf ich noch hoffen? Was trägt mein Leben? Wo gibt es ein Grashalm, wo ich mich festmachen kann? Gibt es ein Dennoch?
Religiös ist für den Psychiatrieseelsorger Karl Hermann Büsch nicht zuallererst der Mensch mit einer Bindung an eine ganz bestimmte Religion, sondern derjenige, der nach dem Woher und Wohin fragt und sich Gedanken über das Wesen des Menschen und den Sinn eines Lebens macht. Solche existenziellen Fragen beschäftigen Psychiatriepatienten, die ja durch ihre seelische Krankheit oder Verstörung im Kern getroffen sind, ganz besonders. Kein Wunder also, dass der katholische Pfarrer von so vielen Menschen angesprochen wird, wenn er durch die Räume der psychiatrischen Klinik in Köln-Merheim geht oder ihnen in der Kölner Seelsorge- und Begegnungsstätte für psychiatrieerfahrene Menschen Paulushaus zur Verfügung steht. Bei ihm suchen und finden sie einen Raum für diese wesentlichen Themen. Oft erfährt Karl Hermann Büsch so auch von Menschen, die sich vom Teufel verfolgt fühlen oder gar annehmen, das Böse wirke aus ihnen selber heraus. Und manch einen erlebt er, der sich in die Rolle eines allmächtigen Gottes oder in die eines Gottgesandten geflüchtet hat. Themen, für die sich der Seelsorger nicht primär zuständig fühlt.
Ich glaube, hier muss sehr gut und genau hingeguckt werden, inwiefern religiöse Gestalten, religiöse Bilder, religiöse Symbole nicht als äußere Repräsentanten für innere Konflikte stehen. Also ob dahinter eine wirklich religiös-spirituelle Fragestellung steht oder ob die religiöse Bilder, Symbol und Sprachwelt nicht als eine Ausdrucksgestalt für innere Abspaltungen, innere Spannungen, innere Konflikte stehen. Ich glaube, da gilt es sehr wichtig zu unterscheiden. Und genau in dieser Unterscheidung liegt auch ein Stück die Frage, ist es jetzt ein primär seelsorgliches Gespräch oder ist es auch eine Fragestellung, die klassischerweise psychotherapeutisch behandelt werden sollte?
Die religiöse Symbolik, in jedem Menschen gegenwärtig, bietet sich eben als Staffage und Rollenarsenal für beinahe jedes Seelendrama an, besonders aber, wenn es um die Themen Schuld, Macht und Ohnmacht geht.
Aber darüber hinaus tut sich das ganze Feld auf, wo Menschen unmittelbar berührt sind, wo sie in der Psychose erleben, wie sie mit dem Heiligen, mit dem ihr Leben Übergreifenden in Kontakt kommen, sei es in Lichterfahrungen, sei es in einem Erleben des ganz und gar Ergriffenseins. Und in solchen Gesprächen ist spürbar, dass sich hier eine ursprüngliche Erfahrung ausdrückt. Und für diese Menschen ist es dann ganz, ganz wichtig, eine Resonanz, ein Gegenüber zu haben, in dieser Erfahrung, die sie gemacht haben, ernst genommen zu werden. Und da ist ja nun die Situation in einer psychiatrischen Klinik, auch wie hier bei uns, unter den Bedingungen, wie sie heute ist, dass da nicht sehr viel Raum ist.
Das spüren auch immer mehr Psychiaterinnen und Psychiater heutzutage und suchen das Gespräch mit Theologen und Seelsorgern. Die Psychiatrie mit ihrer Personalknappheit und der immer noch vorherrschenden pharmakologischen Therapie hat bisher keine Antworten und schlimmer noch keinen Raum für die tiefsten seelischen Erlebnisse der Menschen, deren Seelen sie doch heilen will. Nach außen getragene Religiosität wird immer noch schnell pauschal pathologisiert, denn das Irrationale hat in der primär naturwissenschaftlich ausgerichteten Psychiatrie keinen Wert, ist Abweichung und im Zweifel krank. Diese Haltung haben nach den Erfahrungen von Dorothea Buck auch viele Psychiatrie-Seelsorger übernommen. Als die heute 82-Jährige in den Jahren zwischen 1936 und 1955 als unheilbar Geisteskranke in wechselnden psychiatrischen Einrichtungen verwahrt wurde, nahmen die dort tätigen Seelsorger keinen anderen Kontakt zu ihr auf, als an ihrem Bett zu beten. Dabei hätte die damals junge Frau gerne mit ihnen über ihre aufwühlenden religiösen Erfahrungen gesprochen, die begannen, als sie 18-jährig in eine Identitätskrise geriet. Die Pfarrerstochter, die spürte, dass ihr der Glaube und die Kirche ihres Vaters zu eng waren, hatte über Wochen immer wieder eine Art Eingebungen empfangen. Sie fühlte sich als Braut Christi und gewann plötzliche Einsichten in die Religion, die ihr vorher verschlossen gewesen waren. Und dann geschah ein Wunder.
Am Gründonnerstag, ich war an einem Gründonnerstag vor 19 Jahren geboren worden, trieb es mich in die Dünen hinaus. Es waren inzwischen auch Impulse aufgebrochen, denen ich mich auch gar nicht hätte entziehen können. Ich wollte mich auch nicht entziehen. Als ich diese Impulse zum ersten Mal spürte, erklärte ich sie mir mit dem Pauluswort, die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Uns erklären ja die Pfarrer gar nicht, was ist denn dieser Geist? Wie wird er denn erlebt?
Dorothea Buck jedenfalls erlebte ihn als mächtige Führung und sie vertraute sich ihm an. Sie verbrachte die ganze Nacht in einer Dünenmulde und schaute dem Aufgang zweier Sterne zu.
Und dann, als der Stern nun hoch am Himmel stand, drängte es mich wieder, ich folgte einfach nur dem Impuls, alles auszuziehen, meinen liebsten Pullover und verscharrte alles im Sand, außer mal einem neuen Wintermantel, den wickelte ich an, zog ihn wieder an und ging nun dieser Sternenspur, die im feuchten Watt abbildete, ging ich auch genau auf dieser Spur, Fuß vor Fuß, ging in das Watt hinein, schwamm durch einen Priel, der auch bei tiefster Ebbe nicht austrocknet. Ich kannte diesen Priel von Wattwanderungen her, kam an das andere Prielufer und da verblasste der Stern.
Immer noch der seltsamen Führung folgend, zog das junge Mädchen seinen Mantel aus, trat ihn unter sich und versank im Schlick. Als es zu frieren begann, bat es Jesus um Hilfe.
Und dann wandte ich mich zur Insel um und wo ich eben noch hindurchgeschwommen war, dieses Prielwasser war verschwunden. Ich bin hindurchgekrochen. Ich war auch viel zu schwach. Ich hätte gar nicht mehr die Kraft gehabt, noch zurückzuschwimmen, weil ich auch durch die Kälte ja auch nur noch sehr geschwächt war. Und kroch auch auf allen Vieren durch dieses Prielbett hindurch und richtete mich an einer Boje hoch, die auf der Inselseite lag, sah noch einmal zurück und die Sonne aufgehen und verlor mein Bewusstsein.
Als Wiedergeburt erlebte Dorothea Buck ihre nächtliche Wattwanderung und vor allem die wundersame Rettung durch das plötzlich trockene Prielbett. Sie, die seit einigen Wochen viel in Symbolen dachte, begriff das abgehende Prielwasser als Fruchtwasser, sich selbst, schlammüberzogen, wie sie gefunden worden war, als Neugeborenes, als neuen Menschen nach dem Tod des Alten. Die Gerettete war glücklich. Die göttliche Führung hatte sie sicher geleitet, es war ihr nichts Schlimmes geschehen. Aber das sah nur sie so. Besorgte Eltern brachten sie in die Psychiatrie, dort wurde sie als schizophren diagnostiziert und zwangssterilisiert. Eine bittere Erfahrung für die junge Frau. Das sei das wirklich Kränkende gewesen, sagt Dorothea Buck, die menschenverachtende Behandlung in der Psychiatrie, die furchtbare Zwangssterilisation und die Stigmatisierung als unheilbar kranker und unwerter Mensch. Ihr eigenes geführt werden und sich führen lassen empfindet sie bis heute nicht als krank. Sie habe sich in einer konflikthaften, mit der Alltagsvernunft nur schwer zu meisternden Situation eben einfach ihrem Unbewussten überantwortet.
Wenn man die biblischen Geschichten liest, die planen nicht, die lassen sich führen, nicht? Und die sind auch alle ein bisschen verrückt, nicht? Und hören Stimmen und haben Visionen und folgen diesen Impulsen eben, nicht? Wie Paulus sagt, die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und da muss man sich erstmal treiben lassen.
Sie sagen ja, dass es Impulse sind, die auch aus dem eigenen Unbewussten kommen. Die also nicht jetzt, dass der Gott oben so ein bisschen naiv gezeichnet da sitzt und sagt, ach, da geht ja die Dorothea, der wollen wir jetzt mal ein schönes Erlebnis machen. So nicht.
So, das glaube ich nicht. Nein, ich glaube, dass es wirklich im eigenen Unbewussten sind, wo auch all diese ganzen Symbole beheimatet sind, nicht? Diese, die ja auch in der Psyche aufbrechen. Jesus sagt auch mal ein Wort: Ich bin in euch. Mein Konfirmationsspruch war zum Beispiel: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringet viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
Inspiriert oder psychisch krank? Vom göttlichen Geist berührt oder geisteskrank? Diese Frage haben andere Kulturen ganz anders beantwortet als unsere, wenn sie es mit einem Menschen zu tun hatten, der aus seiner kontrollierten Fassung herausfiel, dessen Ich sich öffnete und von ihm fremden Inhalten überschwemmt wurde. Karl Hermann Büsch, der im Kölner Paulushaus mit Menschen, die als psychisch krank diagnostiziert wurden, betet und über Gott und Glauben spricht, ist sich jedenfalls sicher, dass viele der religiösen Erfahrungen, von denen Psychoseerfahrene berichten, wahr und wertvoll sind.
Also wenn ich hier Menschen erlebe, die in ihrer Psychose eine Licht- und Gotterfahrung gemacht haben und sind durchdrungen in ihrer Existenz, dann ist es für mich kein Zweifel und kein Unterschied, dass diese Durchdrungenheit, dieses Beglücktsein, durchaus eine gleiche Qualität hat, wie ich es dann beispielsweise bei einer Mystikerin von Hildegard von Bingen oder Katharina von Siena lesen kann. Ich denke aber, ein wesentlicher Unterschied besteht, dass die Mystikerin, der Mystiker, stark ausgeprägte Ich-Funktionen hat. Und wir müssen uns dieses Ich vorstellen wie ein Gefäß, dass diese transpersonalen Erfahrungen, die in der Mystik gemacht werden, dass sie dann auch in diesem Gefäß, in diesem Ich aufgefangen werden können, verarbeitet werden können, für den Alltag fruchtbar gemacht werden können. Und ich glaube, gerade beim psychisch kranken Menschen ist es oft so, dass dies zumindest viel, viel schwieriger ist, weil dazu eben diese stark steuernde Ich-Funktion gehört, und die ist ja dann doch in aller Regel beim psychisch kranken Menschen geschwächt, verwundet, verletzt.
Dorothea Bucks Ich war anscheinend stark genug für ihre religiösen Erfahrungen. Die heute in Hamburg lebende bildende Künstlerin hat seit 1959 keine psychotischen Erlebnisse mehr gehabt. Ohne jede Hilfe seitens der Psychiatrie schaffte sie es, die Inhalte ihrer Psychosen zu entschlüsseln und in ihr Alltagsleben zu integrieren. Sie hat sich durch ihre Eingebungen nie dauerhaft verstören lassen und bis heute ihr Vertrauen in die als heilsam erlebte Kraft in ihrem Unbewussten bewahrt.
Auch heute lebe ich noch aus diesen Impulsen. Und meine Heilung, die ich ja nun schon, ich bin ja seit 40 Jahren geheilt. Das heißt, ich habe mich nie krank gefühlt, aber ich bin nicht mehr psychotisch geworden, bestand nicht nur darin, dass ich erkannte, dass Traum und Psychose die gleichen Mittel anwenden, nicht zum Beispiel die Symbole, dann die Identifikationen, sind ja so sowohl in unseren Nachtträumen als auch in unseren Psychosen sehr, sehr entscheidend. Zum Beispiel die im Traum auftretenden und handelnden Personen meinen ja häufig uns selbst, nicht? Und so wie ich mich zum Beispiel mit der Braut Christi identifizierte, das ist ja eine Identifikation mit einem Symbol im Grunde. Aber dieses Symbol, diese Identifikation war ja ganz entscheidend für mich, um zu erkennen, dass ich nur ich selbst zu werden brauchte. Wenn ich mich nicht mit dieser Braut Christi identifiziert hätte, und auch nicht mir das ganz konkret vorgestellt hätte, wie Jesus sich mit mir als seiner Braut langweilen würde, wenn ich ihm nachzueifern versuchte, wäre ich nicht zu diesem Resultat gekommen, dass ich nur ich selbst zu werden brauchte. Nicht, dass das unsere Aufgabe ist, wir selbst zu sein.
Verfolgt, ergriffen, geheilt. Unter diesem Titel berichtete Cornelia Schäfer über Gottes Erfahrungen und religiöse Empfindungen von psychisch kranken Menschen.